Willkommen im Future Leaders Podcast, dem Podcast für junge Führungskräfte und alle, die es werden wollen. Ich bin Mona Fries, euer Host, und möchte gemeinsam mit euch die Führung der Zukunft gestalten. Heute spreche ich mit Sabine Schlattner. Sie ist Expertin für Kommunikation, Selbstführung und mentale Gesundheit. Sie hat als Projektleiterin Führungserfahrung in lateralen Systemen gesammelt und so die Königsdisziplin der Führung kennengelernt. Wir sprechen darüber, was laterale Führung zur Königsdisziplin macht, wie man am eigenen Auftreten arbeiten kann und wie man die eigene Resilienz stärkt. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Sabine, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dich heute bei mir im Podcast zu haben.
Vielen Dank für die Einladung.
Magst du direkt mal zum Anfang kurz ein bisschen von dir erzählen? Wer bist du? Was ist so dein Background und wie bist du in Führung gekommen?
Ich bin langjährige Konzernangestellte gewesen. Hatte da vor allem viel mit dem Thema Projektleitung zu tun, in unterschiedlichsten Themen, sehr produktionsnah auch, sehr techniklastig, sehr zahlenlastig. Und es ging viel um das Thema Rationalisierung, also Cost Down und auch Stellenabbau. Also nicht so das beliebteste Thema im Unternehmen. Und dadurch, dass ich auch keine hierarchische Führung hatte, war ich immer darauf angewiesen, dass Leute gerne mit mir zusammenarbeiten, was mir irgendwie geglückt ist, worüber ich mir damals aber noch keine Gedanken so richtig gemacht habe. Und ich habe dann aber einfach gemerkt, dass mich grundlegend das Thema menschliche Beziehungen, wie funktionieren Teams und so weiter, total interessiert hat. Und deswegen bin ich dann auch ins Coaching eingestiegen und habe mehrere Coaching-Weiterbildungen gemacht, habe mich dann auch selbstständig gemacht als Unternehmensberaterin und Business-Coach und auch in Teilzeit in der Unternehmensberatung noch mit unterstützt und gerade beim Thema Führungskräfte und Teamentwicklung. Da habe ich einfach gemerkt, im Kern sind es auch oft immer wieder die gleichen Themen, die sich da finden. Und ich konnte es natürlich auch gut in Beziehung zu dem stellen, was ich damals für Erfahrungen gemacht habe. Und damals ein Spruch, den ich gelernt habe in der Weiterbildung für mich, als ich diese Rolle damals angetreten habe, war, dass laterale Führung die Königsdisziplin von Führung ist. Und ich habe mich damals eher mal so ein bisschen abgewertet, weil ich eben diese hierarchische Führung nicht hatte, habe aber doch gemerkt, dass man in dieser Rolle sehr, sehr viel lernen kann dafür, wie Teams eigentlich funktionieren und es auch schafft, dass Leute einfach intrinsisch motiviert sind, wirklich mitzumachen. Und das ist halt viel, viel nachhaltiger, als mit irgendwie so einer Keule zu kommen. Und deswegen finde ich es auch total schön, Menschen dabei zu begleiten, dass sie einfach gute und gesunde Führungsroutinen entwickeln und sich Menschen dadurch auch einfach besser gesehen fühlen und wertgeschätzt fühlen. Und das ist halt auch keine Einbahnstraße, geht natürlich auch immer vom Mitarbeitenden Richtung Führungskraft. Bei allen Schwierigkeiten, die Tage dann eben so mit sich bringen in so einer Rolle.
Ja, total spannend, ne, was du sagst mit dem, dass man das eigentlich immer so ein bisschen abgewertet hat vielleicht, ne, dass es quasi nicht genauso gut oder genauso wichtig oder genauso wertvoll ist, die Form von Führung, wie jetzt die direkte Führung quasi, wenn man direkt für Personen verantwortlich ist. Ich finde den Spruch auch super, dass es die Königsdisziplin der Führung ist, weil im Endeffekt hast du ja eigentlich die größte Herausforderung überhaupt, weil du hast theoretisch, also auf dem Papier ja keine Macht gegenüber den Leuten. Du kannst denen eigentlich ja nichts. Aber du bist hauptverantwortlich für die Arbeit, weil die Person, die hierarchisch ihnen überstellt ist, die hat ja nichts mit der täglichen Arbeit zu tun. Also das ist schon echt eine krasse Rolle da. Wie bist du damit umgegangen?
Ich glaube auch, eine Geschichte, die mir damals nicht so bewusst war, ich habe immer ein bisschen zu Understatement geneigt, würde ich sagen. So. Also dieses, ich bin ja noch nicht so erfahren und war halt damals auch noch sehr jung und konnte halt auch diese ganzen technischen Themen nicht so gut nachvollziehen. Aber ich habe gemerkt, dass durch diese Haltung von, ich komme da jetzt nicht und erzähle euch, wie jetzt hier der Hase läuft und ich weiß ja eh alles besser, dass sich dadurch Menschen schon viel besser öffnen konnten, weil sie eben das Gefühl hatten, sie werden auch als Experten wahrgenommen, als Fachexperten. Und ich habe deswegen meine Rolle auch ganz anders verstanden, eher die Menschen zusammenbringen, die diese fachliche Kompetenz haben und die Experten auf ihrem Gebiet sind. Und entsprechend habe ich halt auch ein grundsätzliches Interesse einfach an den Menschen, an ihrem Wissen, an dem, was sie einbringen können. Und das hat halt eine ganz andere Basis. Und vieles, was ich damals intuitiv gemacht habe, habe ich dann später erst durch meine Coaching-Weiterbildung und jetzt eben meine Unternehmensberatung gemerkt, wie ich das gezielt einsetzen kann, um Teams funktionieren zu lassen quasi und um gute Führungsroutinen zu entwickeln. Aber das war vorher eben so eine, ich würde mal sagen, unbewusste Kompetenz. Ich bin einfach blauäugig reingekommen und habe dadurch so meine Lernerfahrung gemacht. Und ja, mittlerweile erkenne ich quasi eher das Muster dahinter und kann es eben auch weitergeben.
Mhm. Was würdest du sagen, wenn du dir selbst jetzt damals einen Tipp geben könntest mit den Erkenntnissen, die du hast, wie man sowas bewusst macht?
Ich würde grundsätzlich immer sagen, authentisch sein. Was ich auch oft erlebe, gerade wenn Menschen noch nicht so viel Erfahrung haben, sie wollen sich natürlich irgendwie gut darstellen und irgendwie nicht zugeben, dass sie was nicht können, geht auch vielen langjährigen Führungskräften so. Das ist eine Schwäche, ja. Ich kann nicht alles wissen. Aber das ist, finde ich, auch eine ganz große Stärke, das zugeben zu können. Und das hat einfach eine ganz große Wirkung auf andere, wenn jemand auch sagen kann, auch in einer hohen Position, ich habe das nicht verstanden, ich kann das nicht, dafür gibt es andere Experten, so, das hat einfach eine Wirkung. Und damit eben authentisch umzugehen, nicht sich klein zu machen, wie ich es auch teilweise damals gemacht habe, aber einfach authentisch wirklich mit dem umzugehen, was kann ich wirklich leisten, was will ich, wo sind vielleicht auch noch Schwachstellen, wer kann mir helfen, das auszugleichen, das finde ich total wesentlich dabei. Also niemals irgendwie so tun, als ob.
Ja, das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt, ne? Nicht nur quasi zuzugeben, dass man was nicht kann und quasi aktiv damit umzugehen und zu sagen, okay, du bist mein Experte, kannst du das machen und ich bin quasi die, die den Überblick behält, sondern aktiv zu behaupten quasi, man könnte es, weil das hilft ja niemandem.
Eben, ja. Und man merkt eben auch, also jeder fühlt ja auch, wenn sowas nicht authentisch ist. Und ich habe halt schon auch immer wieder gemerkt, damals in den Konstellationen, wir hatten auch diverse Führungskräfte, über die dann eben auch nicht gut gesprochen wurde und die dann auch vielleicht so ein bisschen Fähnchen im Wind mäßig unterwegs waren. Und das sind halt alles so Sachen, da kann man einen Haufen Leute verlieren. Und ich finde, es ist im Vergleich sehr einfach, wenn einem das irgendwie so Gott gegeben ist, vielleicht auch ein Stück weit einfach so eine gewisse Empathie und Interesse am Gegenüber zu haben, Leute auch irgendwie mit ins Boot zu holen, weil das einfach so eine Augenhöhe schafft. Da glaube ich aber, habe ich auch ein ganz anderes Verständnis davon als viele Führungskräfte, die der Meinung sind, nein, wir sind nicht auf Augenhöhe. Ich habe als Führungskraft eine andere Funktion und deswegen ist das nicht gleichgesetzt. Und ich sehe das halt nicht so. Ja, du hast eine andere Rolle und du hast andere Entscheidungskompetenzen. Das heißt aber trotzdem nicht, dass du nicht mit Mitarbeitenden auf Augenhöhe reden kannst. So, weil die sind Experten auf ihrem Gebiet und ich habe eben vielleicht andere Entscheidungsbefugnisse, aber trotzdem können wir uns ja irgendwo in der Mitte begegnen. Und das heißt nicht, dass einer nur die Vorgaben macht oder irgendwie das so eine Einbahnstraße ist im Miteinander. Mhm. Und das ist halt schon so ein grundsätzliches Verständnis, womit sich viele, ich sag jetzt mal, alteingesessene Führungskräfte vielleicht schwer tun, weil man es von früher auch unter Umständen anders kennt, wo eher der cholerische Chef vielleicht irgendwie so der Standard war oder der so durchgeht wie die Axt im Walde und der toll durchsetzt. Und klar muss ich mich als Führungskraft auch durchsetzen. Also das heißt ja auch nicht, dass immer alles rosig und schön und tralala ist. Mhm. Ja, auch da müssen Konflikte ausgetragen werden oder es muss mal eine klare Linie gefahren werden. Aber es ist einfach die Frage, wie man das macht. Und da habe ich, glaube ich, ein grundsätzlich anderes Verständnis als das, was ich leider bisher so in Unternehmen erlebt habe oder auch in den Firmen erlebe, die ich begleite.
Mhm. Siehst du da noch eine große Diskrepanz zwischen dem, wie es eigentlich sein sollte und dem, wie es tatsächlich ist?
Total. Also mein Führungsverständnis ist auch generell, dass du wirklich als Hauptaufgabe hast, Menschen zu befähigen, dass sie ihre Arbeit gut machen können. Und in vielen Unternehmen ist es eher so, jemand wird befördert, weil er fachlich die Expertise hat und der ist vielleicht auch schon 15 Jahre dabei und dann kommt der halt in eine Führungsrolle.
Mhm.
Und das ist für mich eben nicht der Ansatz, weil eine fachliche Kompetenz ist gut für bestimmte Jobs, aber wenn ich umgekehrt kein Interesse habe, mich mit Menschen auseinanderzusetzen und was Menschen für Bedürfnisse haben und wie ich die gut befähigen kann, wenn ich da keine Lust drauf habe und das stelle ich leider auch immer wieder fest, dass Menschen einfach sagen so, nee, ich will hier einfach mein Geschäft machen und ich will hier die Zahlen erreichen und ich kann mich gar nicht um die Menschen kümmern, ich bin ja so ins Operative eingebunden. So, das ist nicht das, wie ich Führung verstehe und das hängt halt ganz viel davon ab, wie das in der Unternehmenskultur gelebt wird. So, also ja. Supporte ich ein Verständnis von Führung, was genau das macht, dass es eher so People-Management ist oder ist es eher dieses fachliche, inhaltliche, die Führungskraft muss über alle Themen inhaltlich total in der Tiefe Bescheid wissen, so das ist halt ein ganz anderer Ansatz, den ich so nicht mittrage und unterstütze.
Ja, voll. Was empfiehlst du da?
Es ist schwierig, weil ich natürlich in der Unternehmensberatung zum Beispiel ja eher punktuell Impulse geben kann. Ich finde es schön, wenn das natürlich von der Geschäftsführung direkt mitgetragen wird und vom oberen Management, weil letzten Endes ist das auch alles, was man sagt immer so schön, der Fisch stinkt vom Kopf, ja, was eben auch von oben so vorgelebt werden muss. Also das heißt, wenn ich jetzt zwar toll verkaufe, was wir für eine familienfreundliche und offene und flexible Unternehmenskultur haben, aber dann eigentlich von oben was anderes vorlebe, weil ich halt immer bis um 8 mindestens im Büro bleibe und mich eigentlich null interessiert, was die Leute von mir denken oder wo die unser Unternehmen sehen, dann ist auch das halt wieder nicht authentisch. Das heißt, ich würde immer empfehlen, dass solche Maßnahmen natürlich auch vorgelebt werden müssen von den oberen Ebenen, dass es aber auch zum Beispiel immer Multiplikatoren gibt, auch so auf der Basisebene irgendwo, die das dann auch mit verteilen, weil jetzt allein nur über Führung wird das auch schwer entstehen können. Das hängt ja auch ganz viel dran, ob das die Leute auch mittragen wollen. Also ein ganz konkretes Praxisbeispiel. Ich habe auch einige Jahre eine Firma begleitet, wo der neue Geschäftsführer genau das auch wollte. Der wollte mehr Selbstorganisation, der wollte mehr Eigeninitiative, viel auch ermöglichen, auch Homeoffice unter Umständen noch viel mehr nutzen und hat das eben auch aktiv einfordern wollen bei den Mitarbeitenden. Die waren es aber auch gar nicht gewohnt, dass sie plötzlich irgendwie was entscheiden können und waren so, warum soll ich das jetzt machen? Ich kriege doch dafür gar nicht das Geld und das muss doch meine Führungskraft jetzt entscheiden. So, also das hängt halt auch alles miteinander zusammen. Das ist ja auch dieser Match von, diese Passung vom Unternehmen auch zum Mensch und was die Werte angeht, wo man da sich auch ganz ehrlich in die Augen schauen möchte. So, was, für was steht das Unternehmen? Was leben die und will ich das mittragen? Und eben auch umgekehrt von Führungsperspektive hin zu Mitarbeitenden. Für was will ich stehen und was will ich hier reingeben und muss mir auch die Leute entsprechend suchen. Und da ist natürlich dann auch wieder so eine Baustelle. Es wird ganz schnell geheiert, wenn irgendwie eine Stelle frei ist. Aber es sind halt auch leider oft Fehlbesetzungen dabei, weil auch diese Wertthematik zum Beispiel zu kurz kommt oder weil man sich eben nicht quasi so authentisch verkauft, wie es eigentlich im Unternehmen gelebt wird und mit anderen Sachen wirbt, als die man dann letzten Endes anbietet.
Ja, das ist ja total oft, also das sehe ich zumindest auch immer mehr, dieses Kulturthema, dass das, gerade wenn man sich da was Neues erarbeitet, dass das halt auf irgendeinem Poster werden jetzt 3 Werte geschrieben und die hängen irgendwo im Flur, aber ich sehe diese Werte quasi nicht gelebt, sei es das oberste Management oder in irgendwelchen wichtigen Zwischenstufen und dann ist es, wie du sagst, ne, das plätschert dann so runter. Mhm. Wenn ich das quasi nicht vorgelebt bekomme, dann fällt es mir ja auch total schwer, das irgendwo umzusetzen, weil das geschriebene Wort sich ja gar nicht übereinanderlegen lässt mit dem, was wir hier tagtäglich erleben. Also wenn da ein Wert steht, der aber die ganze Zeit von meiner direkten Führungskraft oder vielleicht der drüber einem wichtigen Entscheider übergangen wird, dann kann ich das ja gar nicht ausleben, so wichtig der Wert mir dann ist. Nichtsdestotrotz glaube ich immer, weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, gerade als so, wenn man in der niedrigsten Führungsebene irgendwie unterwegs ist, ne, vielleicht erste Führungsrolle oder sowas hat, dann ist man ja total oft sehr stark davon abhängig, was die Management-Ebenen über einem machen, inwieweit man Dinge leben kann oder nicht. Und da, glaube ich, wird total oft unterschätzt, was man dann doch wieder für einen Hebel hat, zumindest was das eigene Team und die Kultur im eigenen Team angeht.
Und da halt auch aufzupassen, irgendwie dieses Thema Selbstwirksamkeit auch gut mit zu integrieren. Also so smarte Ziele sind auch sowas, was sehr plakativ ist oder wo viele schon so die Augen rollen und sagen so, ah ja, alter Hut und kennen wir alles schon. Aber jetzt bei uns am Coaching-Institut unterrichte ich quasi auch SMART als Methode und ich halte da total viel von, weil wenn das richtig umgesetzt ist, dann ist das ein ganz großer Hebel. Und das S steht halt auch nicht nur für spezifisch, sondern für selbst erreichbar. Und zum Beispiel auch in Teams zu sagen, wie kann ich denn die großen Unternehmensziele jetzt wirklich auch so runterbrechen, dass wir im Team wirklich konkret was erreichen können. Und das heißt eben nicht, wir müssen jetzt alle 20 Millionen einsparen. Das kann ich im kleinen Team vielleicht im Zweifelsfall gar nicht erreichen. Aber ich kann sagen, dass ich mir zumindest mal 10 Verbesserungsideen mehr anschaue als beim letzten Mal. Und wenn dann 50% daraus umgesetzt werden können, dann ist das ein konkret messbarer Fortschritt und erzeugt eben auch dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit und ich kann da was zu beitragen, was auch wieder die Motivation stärkt und auch dieses Gesamtbild dann halt zu schaffen. Also wo stehen wir denn in Bezug auf den großen Unternehmenserfolg? So, ich glaube, das ist auch ein Thema, was ganz oft zu kurz kommt.
Ja, das stimmt, diese Übersetzung von was sind unsere Ziele. Aber ich habe immer das Gefühl, das liegt so ein bisschen oft daran, dass diese großen Ziele oft so super schwammig formuliert sind, dass man das gar nicht so richtig gut auf sich selber runterbrechen kann und dann quasi wie das Rad nochmal neu erfinden muss, weil man gar nichts draus ablesen kann.
Ja, wäre es auch auf jeden Fall ein Punkt. Aber ich glaube generell so Basisarbeit wird oft zu wenig gemacht. Also auch Vision, Mission, wie du sagst, das ist auch so Oh ja, da schreibt man halt mal was auf, was irgendwo aufgehangen wird, aber das wirklich ernst zu nehmen und sich zu überlegen, wofür will ich denn stehen und wo will ich damit hin und mich wirklich danach auszurichten, weil das ist ja im Optimalfall, soll es ja genau das sein, auch mit den Werten, dass ich wirklich im Alltag weiß, das ist das, wo ich hin will und das ist so mein Handlungsrahmen, in dem ich mich bewege und jeder weiß, was damit gemeint ist. So, das ist ja so Zielzustand und ich glaube, das gibt schon einen ganz anderen Rahmen, um auch so Ziele gemeinsam zu entwickeln und das dann eben auch runterzubrechen.
Voll. Aber das sind genau so Fragen, die man sich in jedem kleinsten Team auch stellen kann, unabhängig davon, wie das vorgelebt ist. Und ich glaube, da unterschätzen viele Führungskräfte, wie viel Spielraum sie dann im Kleinen wiederum haben.
Das stimmt. Und letzten Endes aber auch nicht nur die Führungskraft, sondern ich finde eben auch immer, das ist immer so ein Wechselspiel natürlich auch. Also ich glaube, die Mitarbeitenden dürfen ja auch nicht unterschätzen, was sie für einen Einfluss haben können, weil gerade das Thema Kommunikation ist halt eins der wesentlichsten in Zusammenarbeit und in Führung. Und das ist eben auch nichts Einseitiges, wo ich jetzt immer nur auf die Führungskraft schauen kann und wie verhält die sich jetzt und macht die jetzt alles richtig und nach Schema F und gewaltfreier Kommunikation, sondern das kann ich ja umgekehrt auch machen. Also ich kann ja auch überlegen, so wie kommuniziere ich denn was Kritisches? Bin ich dann in dieser Form von du machst immer alles falsch und du hast immer so und so und du machst nie das und das? Oder kann ich das auch auf eine Art und Weise vermitteln, wo ich irgendwo bei mir bleibe und wo ich auch konkret sagen kann, was wünsche ich mir denn anders? Also wenn ich immer nur mit Bäckerei zur Führungskraft gehe, aber auch keine Verbesserungsvorschläge einbringe, wird es eben auch schwierig. Und umgekehrt als Führungskraft, klar, da eben auch konkret nachzufragen, so wie läuft es denn aktuell? Wie stellst du es dir vielleicht anders vor? Welche Ideen hast du noch? Wie kann ich dich gerade konkret unterstützen? Also auch einfach dieses offene W-Fragen stellen, ist ja auch schon so ein Grundlagenthema dabei, was sowas Einfaches ist, aber auch wieder im Führungsalltag häufig zu kurz kommt. Da werden dann auch Termine einfach nur zwischen Tür und Angel gemacht, da wird halt nicht richtig zugehört und teilweise dann auch ja, die Mitarbeitenden nicht so ernst genommen, auch mit ihren Bedürfnissen oder auch mit ihrem Struggle, den sie vielleicht gerade mit irgendwelchen Themen haben. Da wird es vielleicht noch irgendwie ausgeredet, so ja, stell dich mal nicht so an, geht uns halt allen gerade so, ja, ist halt die Wirtschaft. Also dann fühle ich mich ja auch nicht ernst genommen und warum soll ich dann noch was teilen, so, wenn das eh irgendwie nicht so auf offene Ohren stößt.
Voll. Hast du da ein Best Practice, an denen sich Führungskräfte da so ein bisschen langhangeln können, abgesehen von den offenen W-Fragen, was du gerade schon gesagt hast?
Also ich finde generell ein ganz grundsätzliches Thema ist eben Kommunikation und das ist halt genau dieses Thema. Ich besuche da nicht eine Schulung und dann weiß ich ja, wie das alles funktioniert, sondern ich finde, diese Führungsroutinen zu entwickeln, das ist, glaube ich, da das ganz Wesentliche dran. Also ich sage zum Beispiel auch, ich finde es ganz wesentlich, eine Feedback-Kultur zu etablieren, die auch eine gewisse Regelmäßigkeit hat. Das heißt, dass ich mir auch nicht nur sage, auch einmal im Jahr ist ja ein Mitarbeitergespräch, reicht ja so, sondern mir wirklich zu überlegen, okay, vielleicht ist jemand gerade neu in der Rolle, vielleicht setze ich mich einmal die Woche mit dem zusammen, einfach mal 15 Minuten einchecken, so wie hast du es empfunden und wie nimmst du mich wahr, wie nehme ich dich wahr? Also auch dieses aktive Einfordern von Feedback, was einfach schon mal die Hemmschwelle nimmt, zu sagen, kann ich jetzt meiner Führungskraft irgendwie kritisches Feedback geben? Also wirklich auch aktiv danach zu fragen und das einzufordern. Dann eben auch die Regelmäßigkeit im Hinblick auf positives wie kritisches Feedback, weil oft erlebe ich auch dieses ja nicht geschimpft ist gelobt genug. Also solange es nichts zu meckern gibt, brauche ich auch kein Feedback geben. Und deswegen ist Feedback auch in vielen Köpfen nur mit negativen Sachen assoziiert. So. Und ich weiß, oh, wenn sich der Chef jetzt irgendwie meldet am Freitagnachmittag und ich muss ins Büro, dann habe ich bestimmt wieder was verbockt, so ungefähr.
Ja.
Wenn ich weiß, es gibt eine gewisse Regelmäßigkeit, ich sitze vielleicht eh einmal im Monat mit meinem Chef zusammen und wir vermitteln uns gegenseitig, was wie gelaufen ist, weiß ich, ich habe dafür einen festen Rahmen und ich weiß, auch positives Feedback ist ein Teil davon. Das sind so Sachen, wo ich sage, das sind so ganz einfache Mittel, die einfach auch im Hinblick auf psychologische Sicherheit und Vertrauen so viel erreichen können, wenn ich mich einfach gesehen fühle, wenn auch mein Chef vielleicht noch weiß, was ich ihm das letzte Mal erzählt habe oder vielleicht auch gerade weiß, dass ich in einer privat schwierigen Situation bin und darauf entsprechend Rücksicht nimmt oder mir entgegenkommt oder auch mal nachfragt, hey, wie läuft es denn mittlerweile? Hoffe, es hat sich irgendwie was Positives verändert. Kann ich dich irgendwie unterstützen? Das sind, finde ich, so viele kleine Sachen irgendwie. Und ich finde es dann schade, wenn man das nicht umsetzt in so einer, wie gesagt, kleinen und leichten, niedrigschwelligen Routine. Ich habe auch in vielen Teamworkshops mache ich zum Abschluss nochmal so eine ich sag jetzt mal, Ressourcen, stärkende Übungen, dass sich einfach alle gegenseitig nochmal so kurz sagen, was sie aneinander schätzen. Oder auch diese Übung, wo man so Zettel auf dem Rücken klebt und sich dann gegenseitig mal draufschreibt, was man alles schön an einem findet und gut. Und das ist immer schön zu sehen, was das in den Leuten auslöst, weil egal, was man für ein Thema vorher besprochen hat, das ist dann immer so ein erleichtertes, ach, war das jetzt schön, ach, hat das jetzt gut getan, ach, war das mal schön zu hören. Und das kommt halt auch ganz oft zu kurz. So, also einfach dieses auch regelmäßige Vermitteln von positiven Sachen. Und es verändert auch so den Blickwinkel, weil wir sind auch sehr drauf geeicht. Wir wollen optimieren und besser und toller und schneller werden. Aber das zu sehen, was gerade auch schon gut läuft, da wirklich immer wieder drauf zu schauen und das bewusst wahrzunehmen, ist halt auch ein ganz großer Schritt. Auch im Hinblick auf Selbstführung, also sich auch selber zu überlegen, was hat mich denn heute gut gemacht? Was ist mir denn diese Woche gut gelungen? Welche Erfolge habe ich diesen Monat erreicht? Ich glaube, da dürfen wir generell noch so den Blick auch ein Stück weit shiften, weg von nur Problemsuche. Was läuft alles schief? Ja. Was kann ich optimieren? Hin zu, was ist schon echt gut? Und was kann ich auch schätzen und dadurch auch stärken? Und ja.
Ja, das ist auch voll die schöne Teamübung, ne, die man auch so mal mit dem Team machen kann, um zu gucken, was schätzen denn andere Teammitglieder an dir jeweils oder ne, auch wie du meinst mit dem, wo man positive Sachen auf den Zettel schreibt und den anderen Leuten auf den Rücken klebt, weil das ist ja ein positives Feedback für jede Person und total oft passiert es ja, dass man Dinge, die andere an einem besonders schätzen, selbst für selbstverständlich hält, weil das eine der eigenen Stärken ist. Und es fällt einem nicht schwer, also schätzt man das selbst nicht so richtig. Mhm. Und andere Leute schätzen es aber total, weil sie es zum Beispiel gar nicht gut können. Und es ist dann auch immer voll die schöne Übung. Und es hilft ja auch, im Team so ein bisschen Aufgaben und Zugehörigkeiten und Verantwortlichkeiten sinnvoll zu verteilen. Also mir als Führungskraft zum Beispiel hat es damals auch total geholfen, immer zu fragen, so, was machst du besonders gerne und was machst du total ungerne? Mhm. Und ich hatte da bei mir im Team zum Beispiel super tolle Matches, wo die Lieblingsaufgabe von Person A war wirklich die Hassaufgabe von Person B. Mhm. Und wenn ich das aber nicht weiß, dann kann ich ja auch die Aufgaben gar nicht richtig sinnvoll zuteilen oder die Verantwortlichkeiten gegebenenfalls. Wenn ich jetzt hier oben stehe und mich für was Besseres halte und sage, ich entscheide, ihr müsst es jetzt so und so machen, wie du vorhin meintest, in so alten Strukturen, dann kann es mir halt gut passieren, dass ich das irgendwo hinpacke, wo die Aufgabe überhaupt nicht gerne gesehen ist. Dann wird sie natürlich auch noch schlechter gemacht. Und ich könnte das aber alles verhindern, wenn ich einfach nur mit den Leuten entsprechend rede und wir uns mal drüber unterhalten, was hier eigentlich Sache ist und wer eigentlich was gut kann und möchte.
Ja, und auch wenn es so um das Thema also Compensation und Benefits geht. Also das heißt, auch da, wenn ich verstehe, wie ein Mitarbeiter tickt, kann ich dem ja ganz andere Anreize setzen. Für manche ist es vielleicht wirklich nur das Geld, für manche sind es aber auch wirklich diese wertschätzenden Worte. Wenn ich vielleicht gerade der sportliebende Single bin, dann bin ich auch jemand, der vielleicht auf ein Sabbatical hinarbeitet, mal einen Monat irgendwie einfach Surfurlaub zu machen. Wohingegen, wenn ich der Familienpapa bin, ich es irgendwie gerade gut finde, aufs Eigenheim zu sparen und eben da nochmal eine Gehaltserhöhung irgendwie mitzunehmen. Mhm. Also auch da einfach ein Verständnis dafür zu entwickeln. Menschen ticken halt unterschiedlich und haben einfach unterschiedliche Bedürfnisse. Und meine Aufgabe als Führungskraft ist es, dafür einen Rahmen zu geben, dass sie sich bestmöglich entfalten können in der Arbeit, aber dass ich natürlich auch Anreize setze, die sie motivieren und wo sie merken, hey, da wird irgendwie echt Energie in mich gesteckt und ich werde wahrgenommen, so komplett als Mensch. Und deswegen bin ich dann auch bereit, irgendwie eine extra Meile zu gehen.
Ja, total. Ja, diese Wertschätzung ist einfach unfassbar viel wert und wichtig auch. Du hast ja vorhin gemeint, die laterale Führung ist die Königsdisziplin. Hast du noch was, was die laterale Führung vielleicht zur Königsdisziplin macht? Warum das so besonders und wichtig ist?
Ja, ich glaube, im Kern ist es einfach dieses Thema, ich habe halt im Zweifelsfall nicht den Hebel zu sagen, ich Chef, du nix. Das ist halt das Ding, du bist einfach darauf angewiesen, dass Leute gerne mit dir zusammenarbeiten, dir gerne zuarbeiten. Und eben auch dafür einen guten und sinnvollen Rahmen zu schaffen. Also ich weiß auch, das Thema Meetingkultur ist einfach auch ein großer Pain in vielen Unternehmen. Ich sitze einfach nur von morgens bis abends in Meetings und komme eigentlich dazu, ernsthaft was zu arbeiten. Und die Meetings sind halt oft nicht wirklich produktiv, nicht wirklich zielführend. Es gibt vielleicht keine klare Agenda, kein wirkliches Ergebnis. Und zum Schluss ist so ein Gefühl von, was haben wir jetzt eigentlich in der letzten Stunde gemacht? Ja, Popo platt gesessen und Kaffee getrunken, so. Und das ist zum Beispiel was, ich hatte damals auch ein größeres Projekt, ich kannte mich auch null aus, ging um eine Produktionslinienverlagerung, wo ich quasi auch die Experten zusammengebracht habe, um zu diskutieren, was ist notwendig und das vorzubereiten. Und wir haben es echt geschafft, obwohl es ein recht umfangreiches Thema auch ist und die Leute schwer an den Tisch zu bekommen waren, aber dass wir es wirklich total lean und schlank gehalten haben. Also wir haben uns, ich glaube, alle 1 bis 2 Wochen mal eine halbe Stunde zusammengesetzt. Ich habe immer eine Agenda parat gehabt, weil ich immer wissen wollte, also Ergebnisse und die auch nachgehalten habe. Ich habe das Protokoll immer parallel mitgeschrieben, sodass quasi alle es lesen konnten und dann nicht irgendwie heißt, ja, das haben wir ja gar nicht gesagt, das haben wir ja gar nicht entschieden. So, die Leute haben es direkt gesehen und sie wussten halt einfach, sie können sich auch darauf verlassen, dass ich zum Beispiel mich an die Zeiten halte, dass ich pünktlich anfange und pünktlich Schluss mache. Und dass wir nicht irgendwie sinnlos irgendwie das Meeting verlängern und nicht zum Ergebnis kommen. Und deswegen kam halt auch einfach jeder und auch pünktlich und wusste eben, auf was er sich einlässt. Und alleine schon diese Konsequenz einfach zu haben und eben immer wieder diesen Rahmen zu schaffen, das ist auch wieder was total Kleines, ja, so ein bisschen Meeting-Moderation, das wird auch schnell irgendwie mal wieder so belächelt. Und wenn ich aber so in Teams komme, ist das was, was mir am meisten auffällt.
Ja.
Also ich habe teilweise Teams gehabt, die sitzen irgendwie 2,5 Stunden zur Teamsitzung zusammen. Das endet dann in irgendeiner Auskotzrunde, wo jeder meckert, was alles irgendwie doof läuft. Und am Ende gehen alle frustriert raus, weil sie haben sich total die Energie gekillt, indem sie sich gegenseitig einfach nur erzählt haben, was alles doof ist. Sie haben null Selbstwirksamkeit erlebt, weil sie nichts gemeinsam entschieden oder erreicht haben. Es gab keine Agenda, es gab kein Protokoll. Leute sind teilweise dann außen vor gelassen gewesen, die jetzt zum Beispiel krank gewesen sind oder im Urlaub. Die haben dann die Informationen gar nicht bekommen. Und das sind halt so kleine Sachen, die man so easy umstellen kann, wenn man da einfach Konsequenz reinbringt und solche Themen eben nachhält und dem eine gute Struktur gibt, dann weiß einfach auch der Mitarbeitende, woran ist er und kann sich darauf verlassen. Und das sind halt dann wirklich so Feedbacks, die dann auch zurückkommen. So, hey, es macht Spaß und es ist produktiv und wir kommen voran. Ja, cool. Lass das zusammen machen. So.
Ja, es gibt nichts Schlimmeres als unproduktive Meetings. Vielleicht unproduktive Meetings, wo die Leute nicht checken, dass es ein unproduktives Meeting ist, aber sonst.
Und das ist halt zum Beispiel eine Schwierigkeit mit so einer klassischen Führungskraft. Die hat oft dann irgendwie, ich sage jetzt mal so, die Redemacht und redet und redet und redet und bezieht dann aber auch viele Leute einfach gar nicht ein und nimmt auch diese, ich sage jetzt mal, Meeting-Moderationsrolle auch gar nicht so ernst. Und klar, es ist dann irgendwo eine Doppelrolle. Aber ich finde es zum Beispiel auch immer sinnvoll zu sagen, wenn ich als Führungskraft irgendwie so ein Meeting mache, wirklich zu sagen, hey, da gibt es jemanden, der protokolliert parallel oder der wirklich auch diese Moderationsrolle übernimmt und damit auch das Recht hat, mich zu unterbrechen, wenn ich zu ausschweifend wäre und schaut, dass das Timekeeping passt. So, und das sind eben so ganz kleine Feinheiten. Wie gesagt, kann jeder ab sofort umsetzen. Das ist nichts Wildes. Aber wie es halt auch so beim Sport ist, teilweise, wir wissen alle eigentlich, wie es geht und wie das toll wäre. Aber daraus dann wirklich eine Routine zu machen und einfach in der Konsequenz weiterzuführen, daran scheitert es dann ganz gerne mal.
Ja, das stimmt. Das ist echt schwierig manchmal. Vor allem, wenn man so neu in eine Rolle kommt. Ne? Also gerade ich denke mal so ein bisschen mit der Brille von, wenn jemand neu in eine Führungsrolle kommt, da dann sowas umzustellen. Wenn die das nicht gewohnt sind, das ist ja auch ganz schwierig, weil das ist im Endeffekt ja wie ein kleiner Change-Prozess, wo man die Leute erstmal abholen muss, warum ist das jetzt sinnvoll, dass wir hier ein Protokoll schreiben. Und vielleicht haben sie sich jetzt so doll an diese Auskotzrunde jede Woche gewöhnt, dass sie sich gar nicht vorstellen können, das ohne zu machen und da dann einen Weg zu finden, das einzuführen, dass sie da mitziehen, mit ihnen zusammen was zu erarbeiten, was ihnen auch hilft, vielleicht Dinge, die ihnen bisher gefehlt haben und sowas. Ich glaube, das ist dann auch nochmal wichtig, da nicht hinzugehen und was überzustülpen, weil man der Überzeugung ist, dass das sinnvoll ist, auch wenn es vermutlich stimmt, sondern die Leute da wirklich abzuholen und mal abzufragen, was sind denn eure Bedürfnisse und wie können wir das vielleicht noch in der Meetingkultur mit einbauen, damit es mit abgedeckt ist.
Obwohl ich da sagen muss, ich habe eigentlich eher erlebt, dass die Leute es genauso negativ empfunden haben.
Okay.
Also, dass sie eben auch die Runde als gar nicht produktiv empfunden haben, dass sie aber selber auch einfach nicht wussten, wie es irgendwie besser gehen kann. Und in dem Moment, wo das wirklich mal konsequent umgestellt war und die Führungskräfte sich auch dran gehalten haben, haben sie erst gemerkt, oh ja, krass, es hat irgendwie eine ganz andere Dynamik. Und irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass wir hier gerade aus einem guten Grund zusammensitzen und dass wir wirklich was erreichen. Also das heißt, ich glaube schon, dass viele dafür ein gutes Gespür haben, nur vielleicht ist es manchmal gar nicht so wirklich greifbar, an was es jetzt liegt oder sind vielleicht aufgrund der Erfahrung keine Ideen da, wie man es anders machen kann oder dann eben auch zum Thema Konsequenz wieder, dann wird sowas punktuell vielleicht mal gemacht, aber nicht weitergeführt und dann heißt es schnell, funktioniert ja eh nicht, habe ich ja schon mal gemacht, geht ja halt nicht Und das zeigt sich halt auch erst über einen gewissen Zeitraum. Und das auch vielleicht so als gemeinsames Experiment zu sehen und zu sagen, hey, jetzt lass uns das einfach mal einen Monat ausprobieren. Und wenn es da nicht funktioniert, dann überlegen wir uns halt was anderes. So, ich glaube, dieses Try-and-Error-Ding, das kommt auch in vielen Unternehmen noch zu kurz, wenn es jetzt nicht unbedingt das super fancy Startup ist, ja, die total irgendwie fresh sind und neue Sachen ausprobieren wollen, so, aber in diesen klassischen Strukturen sich einfach auch mal die Chance zu geben, ich darf Sachen ausprobieren, ich darf experimentieren, ich darf gucken, ob mir das taugt oder nicht und wenn nicht, dann sprechen wir einfach drüber und dann findet sich ein anderer Weg. So, das ist halt auch so eine Haltungsfrage, die teilweise zu kurz kommt.
Ja, das stimmt total. Da hilft, finde ich, oft dieses, dass man sich wie so einen Zeitrahmen setzt, dass man quasi sagt, okay, wir führen jetzt diese neue Meetingstruktur ein und die probieren wir jetzt für 3 Monate und dann setzen wir uns zusammen und gucken, hat das so gepasst? Was wollen wir ändern? Mhm. Wollen wir überhaupt was ändern?
Ja.
Oder wie auch immer. Einfach, dass man sagt, okay, wir testen das jetzt mal. Das hilft ja auch, falls doch jemand dabei ist, der sich nicht so gut überzeugen lässt, zu sagen, okay, es ist jetzt meine Testrunde und darauf kann ich mich einlassen. Und dann, wie du sagst, ist es ja dann tatsächlich, wenn man es konsequent macht, eigentlich immer so, dass die Leute sagen, ja, auf jeden Fall die Richtung. Ob es jetzt noch Kleinigkeiten gibt, die man anpassen muss oder nicht, sei mal dahingestellt, aber die Richtung stimmt auf jeden Fall.
Ja, absolut.
Du hast vorhin mal noch gesagt, dass du am Anfang sehr dich klein gemacht hast. Wie hast du gelernt, das nicht mehr zu tun?
Ich glaube, das ist was... Ich mache es bestimmt in bestimmten Kontexten immer noch ein Stück weit, aber ich glaube tatsächlich, dass das mit Erfahrung kommt, also mit Weiterentwicklung. Mhm. Ich stehe jetzt natürlich an einem anderen Punkt als vor 10 Jahren, wo ich irgendwie dann vielleicht gerade die erste, zweite Stelle, wie auch immer, nach dem Studium irgendwie hatte. Aber ich meine, ich glaube, da liegt auch viel an diesem Coaching-Thema. Wenn ich mir immer wieder bewusst mache, so ich bin auf Augenhöhe, ich habe andere Kompetenzen als andere, das macht mich nicht irgendwie schlechter oder besser, sondern einfach nur anders. Also das ist so ein Blickwinkel, den ich da ganz arg mitgenommen habe. Einfach dieses, es gibt auch kein richtig und kein falsch für mich. Es gibt einfach anders und andere Ansätze führen zu anderen Ergebnissen. Und das heißt nicht, dass die irgendwie was anderes wert sind. Das finde ich total wichtig. Und trotzdem habe ich zum Beispiel auch so Konstellationen gehabt, wo ich davor schon gemerkt habe, ist ein bisschen einschüchternd, auch jetzt in der Unternehmensberatung. Ich hatte schon auch mit ja, millionenschweren Investoren zu tun teilweise, wo ich mir schon die Frage gestellt habe, so okay, was will ich denen jetzt eigentlich erzählen? Aber ich merke halt, dass ich dadurch in eine Energie komme, die einfach nicht zielführend ist und nicht produktiv ist. Und ich weiß, dass ich auf meinem Gebiet Experte bin, weil ich einfach die Erfahrung habe. Und deswegen gehe ich auch damit ganz offen rein. Und mein Ansatz ist zum Beispiel immer zu sagen, ich habe hier Angebote, ich spreche Einladung aus, ihr könnt die annehmen, ihr könnt sie aber auch ablehnen. Und es ist euch frei, ob ihr das nutzen wollt oder nicht. Also auch da auf dieses Miteinandergestalten einfach Wert zu legen, finde ich, wirkt einfach irgendwie in jedem Kontext. Und je mehr positive Erfahrungen man damit macht, umso mehr bestärkt das natürlich, dass diese Ansicht gut und richtig ist und dass es keinen Grund gibt, sich da irgendwie unter Wert zu verkaufen. Ich merke aber auch, dass es schon viel ein Frauenthema ist. Also ich habe auch viele weibliche Führungskräfte schon begleitet, die solche Themen hatten, weil Männer, auch wenn ich da jetzt klischeehaft spreche, sind eher in einer Position, dass sie sagen, ja klar, komm, mache ich, ich leg los, ab geht's. Ohne vielleicht zu wissen, um was es eigentlich geht, aber die sind einfach da irgendwie selbstbewusster im Auftreten und dann signalisiert das natürlich auch Sicherheit. Und wenn jemand kommt und sagt, ja klar, mache ich alles kein Ding, klar, kriegen wir hin, dann hat das natürlich auch eine Sogwirkung. Und dann denke ich, ja, dann gebe ich lieber ihm die Aufgabe. Statt wenn eine Frau sagt, ah, ich kann das doch aber noch nicht so gut und eigentlich fehlt mir noch eine Weiterbildung und da habe ich auch noch nicht so viel Erfahrung. Und das wirkt halt einfach sehr, sehr zögerlich. Und deswegen finde ich das immer total schade, sich da nicht irgendwie auch auf eine Ebene zu stellen von, hey, ich muss auch nicht alles wissen, es ist alles easy, kann mir alles aneignen, so, wir finden schon einen Weg. Und da finde ich es auch total schön, Frauen auch auf diesem Weg zu begleiten und zu bestärken. Tatsächlich denke ich jetzt auch zu deiner Frage, es ist auch was Gesellschaftliches, was uns, glaube ich, auch als Frauen vielleicht lange auch mitgegeben wurde in vielen Bereichen, so dieses sei das liebe, brave Mädchen und sei angepasst. Ich habe zum Beispiel auch erlebt, ich hatte oft so Referentenstellen, die dann direkt an der Führungskraft dranhingen. Und dann dachten Leute, die da anrufen, immer, ich bin halt die Sekretärin, weil ich bin ja die Frau, die an dem Mann quasi übers Kästchen drangehangen ist. So. Und das fand ich irgendwie auch interessant. Und gleichzeitig haben Frauen vielleicht auch trotzdem eine natürliche Kompetenz oftmals, einfach für andere mitzudenken und Sachen auch mit einzuplanen oder anders zu strukturieren. Also das kommt ja auch nicht von ungefähr, warum sich das vielleicht auch in der Vergangenheit irgendwie so entwickelt. Dieses Caring-Thema ist da irgendwie, glaube ich, ganz stark noch mit. Dieses in andere einfühlen, und es ist halt eine ganz große Stärke. Und ich glaube, mit so einem gesellschaftlichen Wandel wird das auch immer mehr geschätzt, dass das eben ganz viel wert ist und dass es eben nicht mehr nur darum geht, die Hosenträger schnalzen zu lassen, sondern dass es eben auch auf Feingefühl ankommt. Und das merke ich zum Beispiel auch viel in der Zusammenarbeit mit Männern, dass sich 1:1 männliche Führungskräfte sich mir gegenüber viel besser öffnen können, statt jetzt zum Beispiel irgendeinem männlichen Kollegen, weil dann da auch oft kommt dieses, ich muss mich vergleichen und wer ist jetzt hier der Tollere und wer hat jetzt mehr Erfahrung. Und im Kontext mit mir ist es eher so, da habe ich nichts zu befürchten quasi. Da kann ich irgendwie auch mal offen und aus dem Herzen sprechen. Ja, und dadurch, auch da wieder so ein Erfahrungsthema, merke ich ja auch persönlich für mich, wir alle kochen nur mit Wasser. Jeder hat seine Baustellen und jeder hat seine Themen, und deswegen würde ich einfach sagen, ist es letzten Endes wirklich die vielen Jahre der Erfahrung und die vielen Begegnungen und Coachingstunden und Teams und so weiter. Wir haben alle irgendwie die gleichen Themen und Probleme. Und wenn man sich das immer wieder bewusst macht, fällt es auch, glaube ich, leichter zu sagen, es ist irgendwie alles eine Ebene. Ich muss mich da nicht irgendwie schlechter oder besser fühlen.
Gibt es da was ich vielleicht nutzen kann, um das ein bisschen zu trainieren, also da selbstbewusster aufzutreten mit so Sachen?
Ich bin ein ganz großer Fan von Körperarbeit. Also auch wenn ich Führungskräfte im Coaching habe, versuche ich immer zu vermitteln, dieses Auftreten ist ja so ein Set von verschiedenen Sachen, die da innerlich ablaufen. Das sind Glaubenssätze, das sind Körperhaltung, das spielt Atmung mit rein. Ja, und mir das erstmal bewusst zu sein, wie wirke ich denn überhaupt? Ich habe zum Beispiel das Thema, ich bin gern so eingeknickt, obwohl ich eh schon recht klein bin. Und dann gehen irgendwie so die Schultern nach unten und dann mache ich mich noch kleiner, als ich eigentlich bin, also im körperlichen Sinne.
Ja. Kenne ich.
Dann aber bewusst zu sagen, okay, ich habe jetzt zum Beispiel hier eine Moderationsrolle, ich bin jetzt in einem großen Führungsteam, ich muss da anders auftreten. Und das versuche ich mir immer vorher schon bewusst zu machen. So dieses mal aufrichten, Schultern wirklich bewusst zurücknehmen, auf beiden Beinen stehen, tief ein- und ausatmen. Weil auch wenn zum Beispiel eine Aufregung dazukommt, neigen wir dazu, auch höher zu sprechen und viel schneller und hoho. Dann wird das irgendwie alles so unruhig. Und durch dieses bewusste Atmen erdet sich auch die Stimme und wird auch ein bisschen tiefer. Dadurch kann man mir auch besser folgen. Und das sind halt alles so in Kombination so kleine Sachen, die man für sich machen kann. Also ich empfehle zum Beispiel auch, wenn ich so merke, ich fühle mich irgendwie gerade unwohl in der Situation, wirklich auch mal so einen kompletten Schritt zur Seite zu machen. Einfach mal rauszugehen, nicht nur gedanklich, sondern auch körperlich aus dieser Situation oder aus diesem alten Ich. Und dann wirklich auch da, sich einfach mal einen Schritt zur Seite zu stellen, aufzurichten, durchzuatmen und mal einen anderen Blick drauf zu bekommen. Und natürlich sich auch bewusst zu machen, was denke ich denn in dem Moment gerade über mich? Also das Beispiel, was ich vorhin hatte, wenn ich denke, oh, der millionenschwere Unternehmer oder Investor, was habe ich dem schon zu sagen? Das ist kein Glaubenssatz, der mich bestärkt und auf eine Ebene bringt von, ja, ich freue mich auf die Zusammenarbeit, sondern was eben eher runterdrückt so. Und was kann ich mir gerade stattdessen sagen, was mich in meine Kraft bringt? Und das hat halt viel mit Achtsamkeit und Bewusstsein zu tun, der Fähigkeit, sich selber zu hinterfragen und zu beobachten, weil nur dann, wenn es mir bewusst ist, dann kann ich es auch ändern und in dem Moment sagen, ich bin gerade wieder ins alte Muster irgendwie abgerutscht, jetzt aber wieder Brust raus, Schulter zurück und nochmal Neustart. So. Und dadurch entsteht halt dann auch wieder über so eine Routine auch ein anderes Ich letzten Endes.
Ja, voll spannend. Ich habe lange mache ich immer noch, jetzt nicht mehr so viel, aber diese Power-Poses tatsächlich aktiv auch genutzt. Ne? Da gibt es ja sogar Studien dazu, wenn man sich in diese ganz bestimmten Power-Poses dieses breitbeinig hinstellen und so Arme in die Hüfte stemmen oder auch so Superman-mäßig nach oben richten und so, wenn man sich da eine Zeit lang mit hinstellt, dass man dann in eine ganz andere körperliche Energie kommt und dann ganz anders auftreten kann. Das habe ich tatsächlich ganz gerne gemacht vor Vorträgen oder vor wichtigen Gesprächen oder sowas. Und das kann man ja tatsächlich, also wenn ich da im Office bin, dann gehe ich halt kurz auf Toilette und mache das halt da, muss mir ja niemand bei zugucken, wenn ich kein eigenes Büro habe, wo ich die Tür kurz zumachen kann oder sowas. Und ich finde es total spannend, sich da so in diese Energie zu bringen und das dann mitzunehmen. Und ich kenne das auch, was du sagst mit dem, deswegen, wir haben uns beide hier gerade hingesetzt und die Schultern zurückgenommen, ne? Weil ich mache das auch ganz gerne so, dass ich dann wieder so die Schultern nach vorne gehe. Und daran merke ich auch, dass ich mich gerade nicht wohlfühle, auch wenn es mir gar nicht so bewusst ist. dass ich dann immer wieder so denke, so, oh, du bist gerade in einer Situation, wo du dich wieder klein machst. Was soll das eigentlich? So sich dann so selbst zu kontrollieren. Ja.
Und das hat ja auch viel mit dem Nervensystem zu tun. Also in dem Moment, wo wir so zusammensacken, ist das ja auch was, was eigentlich vermittelt, du musst dich irgendwie schützen. In dem Moment, wo wir uns groß machen, wird ein Nervensystem halt vermittelt, du bist sicher, weil sonst würdest du dich nicht aufrichten. Also dann, wenn du zum Beispiel auch die Arme so ausbreitest und dich groß machst, so, dann kannst du dich so gesehen nicht mehr schlecht fühlen oder ängstlich fühlen. Ich hatte mal eine ganz tolle Weiterbildung auch bei Gunter Schmidt. Also es war eine Schulung zum Thema. Es war eine Kombination quasi aus Hypnose und Systemik, hypnosystemisches Konfliktmanagement, so hieß es genau. Er hat das eben auch so ganz plakativ dargestellt und hat er auch gemeint, so, wenn du mal so eine Chakra-Geste machst, so, yes, 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 und dir dann aber parallel mal sagst, ich fühle mich so schlecht, dass das überhaupt nicht zusammenpasst. Also dein Körper kann halt damit überhaupt nicht umgehen. Und damit wird dir eben auch erstmal so bewusst, ja krass, wie das eigentlich alles zusammenhängt so und wie ich das eben auch selber steuern kann. Weil es gibt auch Leute, die sagen, ja, aber wenn ich mich jetzt gerade schlecht fühle, warum soll ich denn mich dann irgendwie im Spiegel anlächeln oder warum soll ich mich dann irgendwie aufrichten so? Ich weiß ja, dass es nicht stimmt, aber das ist eben auch wirklich was, was im Hintergrund körperlich abgeht und auch das Gehirn kann ja nicht unterscheiden, ob das real erlebte Situationen sind oder ob das nur was Vorgestelltes ist. Das heißt, es wirkt, ob wir wollen oder nicht.
Ja.
Man muss es halt nur machen.
Voll. Auch dieses tiefe Atmen, diese ganz tiefe und langsame Bauchatmung oder diese Boxatmung, ne, wo man 4 ein, 4 halten, 4 aus, 4 halten macht. Das sind ja auch alles Sachen, die dann das Nervensystem wieder regulieren und wo man dann wieder ein bisschen runterkommt. Und das macht ja ganz viel mit dem Körper und dann natürlich auch mit dem Kopf. Also wenn ich aus meiner super gestressten, hohen Stimme, ich weiß gar nicht, was ich tun soll, weil ich bin so nervös, wieder runterkomme, dann kann ich ja auch wieder ganz anders auftreten. Und dann habe ich ja auch den Kopf dafür zu sagen, warte mal, du stehst hier gerade gar nicht aufrecht. Wieso bist du eigentlich vielleicht so eingeschüchtert, ne, wenn man da gerade noch die Kapazitäten zu hat, zu hinterfragen, worum geht's hier gerade eigentlich und welches Bedürfnis wird vielleicht nicht erfüllt, wovor habe ich eigentlich Angst und so, wo man dann natürlich im nächsten Schritt wieder gegenchecken kann, ne, ist es überhaupt wahr, was ich mir hier gerade erzähle. Aber da hat man vorher natürlich gar nicht die Kapazitäten zu, wenn man so in dieser Nervosität gefangen ist.
Ja, weil es hat ja wirklich auch viel damit zu tun, sich selber zu beobachten, sich bewusst zu machen, in welchen Situationen, welche stressen mich, was hilft mir da raus, wie kann ich besser damit umgehen.
Ja, ne, wenn man das jetzt langfristig trainieren will, also das waren ja jetzt Sachen, die man in dieser Situation machen kann, aber wenn ich jetzt langfristig trainieren will, wie kann ich jetzt resilienter werden in so Situationen? Gibt es da was, was man auch nebenbei machen kann, wenn es einem gerade vielleicht gut geht?
Ich würde prinzipiell jetzt mal unabhängig davon, ob es einem gut geht oder nicht, ich würde wirklich auch eben mit diesem Beobachten immer anfangen und mir auch so Notizen machen. Also wie geht es mir so im Durchschnitt über den Tag? Auch so ampelsystemmäßig so. Ist es eher grün, alles rosig? Ist es irgendwie gelb, oh, gestresst, schwierig? Oder ist es vielleicht schon rot? Ich war die ganze Zeit so am Anschlag. Also mir erstmal bewusst zu werden, wo ist denn gerade mein Energielevel? Und mir auch aufzuschreiben, was hat denn dafür gesorgt, dass das so ist? Und ich rate auch immer dazu, sich so ein, ich sag mal, Werkzeugkoffer zu machen für schwierige Phasen, weil in dem Moment, wo alles easy läuft, habe ich ja kein Need, irgendwie was zu ändern. Und dann fällt es schwer, sich in einer schwierigen Situation zu überlegen, ha, verdammt, was könnte mir jetzt helfen und wie komme ich jetzt in gute Routinen irgendwie rein? Und wenn ich mir vorher schon mal aufgeschrieben habe, zum Beispiel 20 Aktivitäten, wo ich weiß, die bringen mich irgendwie in meine Kraft, die können mich ablenken, da bin ich voll im Moment, dann habe ich schon mal sowas, worauf ich zurückgreifen kann. Oder was ich zum Beispiel auch habe und immer gerne empfehle, ist so Komplimente sammeln und Feedback, was positiv ist. Weil es einfach Zeiten gibt, wo man sich fühlt wie, oh, eigentlich kann ich nichts und irgendwie läuft alles gerade doof und irgendwie mag mich keiner und dann ist die Welt auch noch schlecht. So. Und dann habe ich so meine Box, wo ich so meine ganzen positiven Rückmeldungen mal aufgeschrieben habe oder auch so im Handy einfach Screenshots gemacht habe. Und dann lese ich mir das durch und denke, ach, so doof ist es doch irgendwie gar nicht. Also das sind dann halt so kleine Sachen, auf die man dann zurückgreifen kann. Im Zweifelsfall, wenn dann wirklich das schon sehr, sehr stressig ist oder es in Richtung Burnout, Depression oder sowas geht, das wird es natürlich unheimlich schwieriger, dann irgendwie wieder in gute Routinen zurückzufinden, weil es dann einfach schon viel, viel weiter weg wirkt, dass es mir irgendwie auch gut gehen kann. Und deswegen würde ich da immer empfehlen, das quasi so früh wie möglich anzugehen, dieses Thema, und nicht erst, wenn ich schon merke, boah, ich bin gerade an der Grenze und mir fällt es eigentlich schon schwer, da irgendwie umzukehren. Also dieses immer wieder mit sich einchecken, immer wieder was für sich Gutes tun. Und das müssen halt keine großen Sachen sein. Also ich finde es auch immer sehr wichtig, dass das alles so niedrigschwellig passiert.
Ja.
Ich habe zum Beispiel auch gemerkt, ich habe damals auch viel zu wenig Bewegung gehabt, so in meinem Alltag damals. Ich habe am Wochenende auch gearbeitet. Ich war abends einfach nur platt. Ich wollte nichts mehr machen. Ich hätte mir auch nicht vorstellen können, irgendwie noch ins Fitness zu gehen. Ich habe dann angefangen, über das tolle Buch Miracle Morning alles morgens zu machen, also mir morgens meine Stunde zu nehmen. Habe dann auch mein Fernstudium, was ich berufsbegleitend gemacht habe, immer morgens gemacht, weil es mir einfach Energie gegeben hat. Und das tat mir zum Beispiel gut. Und was die Bewegung angeht, mir eben nicht gleich das Ziel gesetzt, oh, ich muss jetzt aber viermal die Woche ins Fitnessstudio für 2 Stunden, sondern ich habe einfach gesagt, hey, ich gehe jetzt morgens, bevor ich zur Arbeit gehe, einfach mal 5 Minuten um den Block. Und Nachmittag, wenn ich zurückkomme, mache ich genau das. Also einfach so, so klein, dass es mich nicht stresst und ich denke, oh scheiße, jetzt muss ich das auch noch machen. Eigentlich habe ich gar keinen Bock drauf.
Ja.
Und dann sind das so kleine Sachen und du merkst so, hey, ist irgendwie was Kleines, es tut mir voll gut und es lässt sich so easy umsetzen und dann wird es halt auch immer mehr. Also so geht es mir jedenfalls.
Ja.
Dann ist das wie so ein positiver Kreislauf, dass ich dann denke, ach, dann gehe ich heute 10 Minuten, weil es halt so schön ist. Oder dann gehe ich vielleicht auch noch mal eine halbe Stunde, weil es gerade irgendwie so gut tut. Ich finde immer, je kleinschrittiger das ist und je einfacher das so im Alltag zu integrieren ist, umso leichter ist es halt auch, das durchzuhalten, wenn es mir dann mal wirklich nicht gut geht.
Ja, voll. Vor allem, ich finde auch, wenn man das so ein bisschen sich so unterschiedliche Sachen vielleicht zurechtlegt und sich so ein bisschen ausprobiert und dann hat man im Zweifelsfall auch dafür irgendeine Liste im Handy oder so, wo ich jetzt gar nicht drüber nachdenken muss, sondern ich habe schon gesammelt, ich könnte jetzt diesen Song hören, meinen Lieblingssong, weil der mir Energie gibt. Oder ich gehe 5 Minuten um den Block oder weiß ich nicht, ich mache 5 Minuten Yoga mit meinem Lieblings-YouTube-Video oder keine Ahnung was. Dann muss ich gar nicht drüber nachdenken, sondern ich kann mir die Liste angucken und das, was mich am ehesten anspricht, das mache ich jetzt, weil ich schon ein bisschen gesammelt habe quasi in so Momenten, wo ich auch die Kapazität habe, sowas zu sammeln, finde ich eigentlich auch immer nett, wenn man so, wie du sagst, so einen kleinen Werkzeugkoffer hat, wo man das nutzen kann. Und da kann man ja auch, wenn man diese Übung, was wir vorhin gesagt haben, mit den Post-its auf dem Rücken machen kann, kann man die Post-its sammeln, in irgendeine Box immer legen und dann kann man da auch mal wieder drauf gucken. Ja. Das ist schon schön. Und wie du sagst, wenn man es in den Alltag integriert hat, dann kommt man ja gar nicht so schnell an diesen Punkt, wo es schon kritisch wird Richtung Burnout oder sowas. Und deswegen diese kleinen Pausen und Ruheinseln immer auch sich zu nehmen und nicht bis zum nächsten Urlaub durchzupowern oder bis zum nächsten Wochenende. Also ich hatte das ganz, ganz krass bei mir. Die ersten 6 Monate Führung waren bei mir super anstrengend und ich habe das dann im Nachhinein vor allem daran gemerkt, dass ich total oft das ganze Wochenende nur auf der Couch lag und nichts anderes auf die Reihe bekommen habe, als Fernsehen zu gucken, mich gleichzeitig darüber geärgert habe, dass ich nur auf der Couch liege und Fernsehen schaue, weil ich aber so viel Lust auf andere Sachen habe, aber gar nicht die Energie dazu habe. Daran habe ich auch gemerkt, dass es eigentlich schon wirklich, ich da mal was tun muss. Das hat sich dann anderweitig bei mir tatsächlich ein bisschen entwickelt, aber im Nachhinein habe ich mir gedacht so, boah ey, also wenn ich an den Punkt wiederkomme, dann weiß ich, dass es jetzt aber höchste Eisenbahn ist, da irgendwas zu verändern. Hattest du denn so in deiner Laufbahn irgendwelche Vorbilder, an denen du dich gerne orientiert hast?
Ja. Mir fällt immer die gleiche Person ein. Das war eine Führungskraft, die ich in meinem ersten Praktikum hatte. Den hatte ich aber leider nur 2 Monate. Danach ist er gegangen, weil er sich da auch nicht so entwickeln konnte, wie er wollte.
Oh nein.
Und der hat mich total beeindruckt, weil ich selten erlebt habe, dass eine Führungskraft so viel positives Feedback bekommen hat wie er. Also ich war auf der Verabschiedung und die Leute haben echt gesagt, die Firma ist selber schuld, wenn sie jemanden wie ihn gehen lassen.
Mhm.
Und ich habe ihn halt genauso erlebt, wie ich mir das irgendwie auch später immer gewünscht habe, aber leider dann irgendwie nicht mehr so bekommen habe.
Oh nein.
Weil er einfach jemand ist, der einfach total auf Augenhöhe unterwegs ist. Also ich war damals Praktikantin und er hat mich total als vollwertiges Mitglied überall mit hingenommen. Das war totale Selbstverständlichkeit. Mhm. Der Chef, der danach kam, hat das nicht gemacht. Der hat mich aus allem zurückgehalten. Ich bin ja nur die Praktikantin, also hat das auch über so die Kommunikation auch so klein gemacht. Und der andere war eben auch so, er hat dann eingegriffen, wenn er gesehen hat, es hat nicht funktioniert, es läuft irgendwas nicht. Dann war er da und hat auch den Rücken gestärkt und unterstützt und konnte aber auch klare Linie fahren. Wenn er aber gemerkt hat, es läuft und ich kann der Person vertrauen und alles prima, dann hat er sich zurückgezogen. Und genauso verstehe ich das eben auch. Also dieses wirklich Erspüren und Erfragen, so was braucht es gerade von mir als Führungskraft? So, wie kann ich dich irgendwie in deine Kraft bringen? Funktioniert das nicht? aber eben auch konsequent zu sein, wenn es halt nicht geht und dann nichts durchgehen zu lassen. Weil das machen ja dann auch viele, so dieses, oh, kann er da vielleicht eh nichts machen oder ist mir jetzt zu stressig, ich bin ja jetzt kein Kindergärtner für die alle so ungefähr und das dann irgendwie so laufen lassen. Und da war er mir ein absolutes Vorbild bis heute und der ist auch mittlerweile in sehr, sehr hohen Managementpositionen unterwegs, wo ich auch sehe, glücklicherweise wird geschätzt, was er tut und wie er das angeht. Und es hat sich weiter eher verstärkt und das ist mir wirklich lange im Kopf geblieben, weil ich echt dachte, wenn, dann genauso.
Voll schön, dass du das so früh erlebt hast, aber voll schade, dass er es irgendwie mit der Einzige war und dann auch noch so kurz.
Also es heißt nicht, dass ich danach irgendwie nur komplett schlechte Führungskräfte hatte, aber er war wirklich so einsam an der Spitze. Und wie gesagt, danach kamen auch welche, die ich auch gut fand, aber jetzt so in der Konsequenz und so wie ich es da erlebt habe, habe ich das leider tatsächlich nie wieder gesehen und zeigt mir aber auch, dass da noch ganz viel Potenzial da draußen ist.
Ja, aber auch schön, wie du gerade gesagt hast, dass das geschätzt wird, was er macht, beziehungsweise dass er so konsequent war, dass er offensichtlich ja nur bei den Stellen dann geblieben ist, wo er das so machen konnte, wenn er da gegangen ist, wo sie es ihn haben quasi nicht weitermachen lassen. Da dann auch quasi sich so seiner selbst sicher zu sein und zu sagen, das ist mein Weg und ich halte das für den richtigen. Und wenn ich das hier nicht leben kann, dann sind wir einfach kein Match. Ne? Nochmal so zu diesem Thema Kultur. Wenn das halt nicht funktioniert, dann sind wir einfach kein Match. Und dann in der letzten Konsequenz halt auch zu sagen, okay, aber dann muss ich gehen, wohin, wo ich ein Match bin, weil sonst mache ich mich ja auch selber kaputt.
Und das ist halt auch was Beidseitiges. Also wie gesagt, ich finde das beim Recruiting-Prozess total wesentlich. Also wirklich da ernsthaft drauf zu gucken, passt das wertetechnisch wirklich zu uns und lieber jemanden nicht zu nehmen und die Stelle freizulassen, statt irgendwen hinzusetzen, dass es besetzt ist. Aber eben auch von Bewerbern zum Beispiel, sich wirklich mit dem Unternehmen auseinanderzusetzen und sich damit zu beschäftigen, wofür stehen die, will ich mich da wirklich bewerben und eben nicht den Modus zu haben von, oh, ich habe jetzt Angst und ich habe vielleicht gerade keinen Job und ich nehme jetzt, was ich kriegen kann, weil das wird dann immer nur was Übergangsmäßiges sein. Das hat halt dann keinen Bestand und dann finde ich schade, so viel Zeit und Energie vielleicht in Bewerbung zu stecken, weil letzten Endes wird das dann nicht zum langfristigen guten Ergebnis führen, ist meine Auffassung.
Total, ja. Ich bin auch immer voll die Verfechterin davon, dass man sich wirklich auch das Arbeitsumfeld ganz genau anguckt und nicht nur den Job selber, weil im Endeffekt, es wird immer anstrengende Zeiten geben und ne, mit welchem Umfeld, mit welchem Team möchte ich so eine anstrengende Zeit durchmachen und da dann eher da nach diesem Match gehen, wo es einem dann besser geht, anstatt quasi da den größeren Kompromiss einzugehen, würde ich immer gucken, dass ich bei dem Job selber gegebenenfalls den größeren Kompromiss eingehen kann, sofern ich es mir aussuchen kann, klar. Ach, sehr schön. Richtig viele gute Tipps, I like.
Das ist schön.
Hast du abschließend noch vielleicht so eine Sache, was du jemandem raten würdest, der sich überlegt, in die Führung zu gehen?
Ich würde mir wirklich überlegen, ob ich Lust habe auf menschliche Beziehungen. Und da wirklich aktiv mit dran zu arbeiten und das zu gestalten. Also ich würde es nicht eben rein aus dieser fachlichen Brille sehen oder es macht sich halt vielleicht gut im Lebenslauf oder was auch immer, sondern ich würde es wirklich nur dann machen, wenn ich wirklich Lust habe, eben dieses Menschen zu befähigen, sie zusammenzubringen, sie zu bestärken, sie zu motivieren. Wenn mich das wirklich interessiert und ich mich da gerne einbringe, das würde ich mir halt immer vorher überlegen, dass man eben da nicht irgendwelche verstaubten Vorstellungen davon entwickelt, wie das dann irgendwie zu laufen hat. Das fände ich total wichtig.
Sehr wichtiger Tipp, dass man den Schritt quasi noch geht, bevor man überhaupt wirklich dann in die Führung geht und sich überlegt, ist das tatsächlich was für mich oder sollte ich vielleicht eine andere Route einschlagen, die dann auch wieder besser zu einem passt. Ne? Da sind wir wieder beim Match.
Ja, und das hat ja auch viel mit Mut zu tun, weil ich auch gerade dran denke, ich war ja damals auch in so einem Talentpool, wo es ja auch in Richtung Führungskräfteentwicklung ging damals schon. Und da war auch jemand dabei, der für sich auch festgestellt hat, hey, irgendwie diese ganze Beförderungsschiene und Teamleiter, Abteilungsleiter, das kommt eigentlich nur von seinem Vorgesetzten, der das unbedingt für ihn möchte. Aber der hat selber gemerkt, ich will diese Verantwortung eigentlich gar nicht. Ich bin happy mit meinen Fachthemen und ich möchte mich nicht um andere Leute kümmern und die sollen ihr Zeug selber geregelt kriegen. Ich will eigentlich meine Themen machen und vielleicht möchte ich auch noch einen Gehaltssprung irgendwie machen oder irgendwie als Sparringspartner vielleicht gesehen werden für diese Themen und da im Unternehmen noch eine andere Stellung kriegen. aber ich brauche dieses Thema Führung halt nicht. Und das finde ich wirklich, ist auch mutig, das eben so zu sagen, weil wer lehnt heutzutage schon irgendwie eine Beförderung ab?
Voll.
So, es hat ja viel auch mit Standing zu tun, oder mache ich jetzt auch einen Rückschritt, wenn ich feststelle, hey, Führung ist halt doch nicht so meins, dann trauen sich die wenigsten zu sagen, ich muss zugeben, ich bin halt doch eher der Fachexperte. Und da würde ich mir einfach auch wünschen, dass da mehr Selbstbewusstsein ist im Sinne von ehrlich mit sich selbst zu sein und da auch zuzustehen und auch Leute in den Unternehmen dazu bestärken, wirklich ehrlich bei sich hinzugucken. So, was will ich wirklich? Ist das wirklich mein Weg?
Voll. Und dass das auch nicht strukturell bestraft wird, ne? Weil wenn mein Chef zu mir sagt, mach doch bitte diese Führungskarriere und ich sage, ich möchte keine Führungskraft sein, was passiert denn dann mit mir? Werde ich dann bei allem anderen blockiert, weil man hat es dir ja angeboten, aber du wolltest ja nicht, also darfst du auch sonst nichts mehr? Oder auch so Sachen wie, habe ich auch schon mitbekommen, wenn jemand Führungskraft war und dann das nicht mehr sein möchte und einen Schritt zurückgeht, dass dir das gar nicht ermöglicht wird, sondern du dann das Unternehmen verlassen musst. Wo ich mir auch denke, so, sorry Leute, aber damit macht ihr euch ja, ne, wie bei deinem Vorbild, wo du vorhin meintest, wo die anderen Leute gesagt haben, diese Firma ist selbst schuld, wenn die Leute gehen lässt. Das sind motivierte Mitarbeiter, die genau wissen, wo ihre Stärken liegen und ich ermögliche ihnen nicht, in diese effizienteste Rolle für sie zu gehen. Aber ja, dann danke ich dir sehr, dass du da warst. Wir haben jetzt schon ein paar Mal angesprochen, dass du ja selber auch viel Unternehmensberatung und Coaching machst. Magst du noch kurz ein bisschen erzählen, wie man mit dir zusammenarbeiten kann?
Da gibt es unterschiedlichste Wege. Also so ein ganz klassischer Einstieg ist tatsächlich auch einfach mal über einen Kommunikationsworkshop oder auch mal einen Tag Kommunikationstraining auch mit einem Team. Das ist so ein Klassiker oder eben auch eine 1-zu-1-Begleitung für eine Führungskraft. Ich biete auch längere Begleitungen an, wenn jemand gerade frisch in eine Führungsrolle kommt, da eben zu sagen, wir machen mal so eine Bestandsaufnahme und wir machen auch mal einen gemeinsamen Team-Workshop, den ich dann auch mit moderieren kann. Und dann wir einfach über die Zeit gucken, wo entwickelt sich's hin. Dann auch einen offiziellen Abschluss machen, auch nochmal mit einem Team-Workshop zusammen, dass ich den quasi auch moderiere, mir dann nochmal ein Bild machen kann, Tipps geben kann. Und ansonsten mache ich auch Insights-MDI-Analyse, also so ein Persönlichkeitsdiagnose-Tool, wo man einfach für sich ein paar Fragen beantworten kann und dann auch einen ausführlichen Bericht und ein Coaching dazu bekommt, wie ich dann auch so meine eigenen Stärken und meine bevorzugten, ich sag mal, Verhaltensstrategien irgendwie nutzen kann, um meine Ziele besser zu erreichen oder auch meine Motivatoren, emotionale Intelligenz spielt da auch eine Rolle. Also gibt ganz unterschiedliche Wege, aber so meine Kernthemen sind halt nach wie vor Kommunikation, Führung, Resilienz und da dann einfach individuell, je nach Bedarf.
Sehr schön, das packe ich dann natürlich alle Links in die Shownotes. Danke dir sehr für die ganzen Einblicke, die du so geteilt hast über deine eigene Erfahrung und auch die Arbeit, die du jetzt leistest und was Führung eigentlich bedeutet und wie man Führung eigentlich leben kann und auch sollte heutzutage und dass du das mit uns geteilt hast. Vielen Dank dir.
Danke dir. So schön.
Sehr schön. So toll, wie viel praxisnahe Tipps und Best Practices Sabine geteilt hat. Ich finde es immer so beeindruckend, wie viel man mit so vermeintlichen Kleinigkeiten alles erreichen kann. Also gerade sowas Simples wie tief durchatmen, die eigene Haltung kontrollieren oder 5 Minuten Bewegung in jeden Tag einbauen, bewirkt einfach so viel. Wenn dir die Folge gefallen hat und du jemanden kennst, der genau von solchen Erfahrungen profitieren würde, dann teile sie doch direkt mit dieser Person. Ich freue mich über eure Bewertungen und ein Abo. Wenn du Vorschläge für Interviewgäste, Themenwünsche oder Feedback hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail unter futureleaderspod@monafries.de. Ansonsten findest du mich auf LinkedIn und auf Instagram @monafries. Alle Links dazu sind in den Shownotes. Danke fürs Einschalten, alles Gute und bis zum nächsten Mal.